Herzlich willkommen bei den Humming Bees, der Podcast für interessierte und engagierte Frauen auf, in und um das Land. Humming Bees, das sind wir Landfrauen mit dem Markenzeichen der Biene. Unsere Eigenschaften? Improvisieren, flexibel sein, Verantwortung übernehmen. Wir sind viele mit ebenso bunten Lebensentwürfen. In regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast der Humming Bees. Es geht heute um den Naturgarten. Wie viel Natur im Garten braucht es eigentlich, damit der eigene Garten ein Naturgarten ist? Und wenn ja, wer definiert denn das? Weil Gartengestaltung ist ja schließlich auch immer abhängig vom eigenen Geschmack, der eigenen Wahrnehmung, die wir so im Garten haben. Mir zeigt das ganz deutlich an einer Geschichte, die ich erlebt habe. Kurz vor Ostern bekam ich Besuch von einer Freundin und als sie so den Terrassenweg zu unserer Wohnungstür ging, sagte sie, oh, hier hast du aber bis Ostern auch noch viel zu tun. Ich sage, ja, was meinst denn du? Ja, wenn ich das sehe, hier die ganzen Fugen, die müssen ja noch alle sauber gekratzt werden. Ha, halt, stopp. Nein, das habe ich extra so ausgesät. Das ist das spanische Gänseblümchen, was in diesen Fugen wächst. Da sitzen von Ende April bis Anfang November auch immer mal wieder Insekten und Bienen drauf und holen sich Nahrung draus. Das blüht das ganze Jahr und das ist eine Pflanze, die habe ich mir, das Saatgut habe ich mir tatsächlich aus England mitgebracht und ich bin ganz stolz darauf, dass hier die ganzen Fugen voll sind. Aber diese kurze Geschichte zeigt einfach, wie unterschiedlich die Wahrnehmung von Ordnung und Unordnung im Garten ist und dass wir mit weniger Ordnung und mehr Unordnung, sage ich jetzt einfach mal, einfach ganz, ganz viel tun können, um Artenvielfalt zu fördern und eine größere Biodiversität auch in unsere Gärten zu holen. Was ein Naturgarten nun wirklich ist, da gibt es den Verein Naturgarten e.V. und da kann man sich den Garten sogar als Naturgarten zertifizieren lassen. Und ich freue mich heute, Cornelia Brodersen mit im Podcast zu haben. Herzlich willkommen und wir sprechen über das Thema und über die Kriterien, was macht eigentlich einen Naturgarten aus. Mein Name ist Conny Langreck und ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch. Liebe Cornelia Brodersen, erzähl doch einfach mal, was macht denn jetzt einen Naturgarten? Stell dich erstmal vor und dann erzähl mal, was macht eigentlich einen Naturgarten aus?
Also, liebe Namensschwester, deinen Garten durfte ich ja zertifizieren. Seitdem sind wir auch per Du. Würde ich jetzt auch gerne bei bleiben. Ich muss dich jetzt gleich korrigieren. Du hast den falschen Verein zitiert. Wir sind Natur im Garten. Es gibt also zwei verschiedene Vereine. Der eine heißt Naturgarten e.V. und der Garten, den ich repräsentiere und für den ich zertifiziere, heißt Natur im Garten. In dem Falle NRW oder DE. Die meisten kennen Natur im Garten durch Karl Ploberger auf Dreisat ORF. Der macht zumindest in den Sommermonaten jeden Samstag einen Fernsehbeitrag, in dem er einen Garten vorstellt, der naturnah gestaltet ist. Und dann gibt es immer so Tipps aus dem Gemüsegarten, was man machen kann mit Kräutern und so weiter. Und die stellen auch verschiedene Gartenthemen vor. Es gibt die Gartentullen. Da sind die ganz verschiedenen Bereiche, was man mit naturnaher Gestaltung machen kann, dann jeweils themenspezifisch vorgestellt. So, das als Hintergrund, das kannte ich. Ich dachte, das ist Österreich und das ist schön. Und ich selber komme ja eigentlich vom Balkon. Ich habe eine Mietwohnung im Essener Süden gehabt mit Balkon und habe da verzweifelt versucht, ein bisschen Grün an die Wand zu kriegen mit Clematis und Oleander immer aus Korsika. Und das war immer alles irgendwie spärlich. Naja, da hatte ich noch nicht so Ambitionen. Und dann mussten wir leider aus der Mietwohnung raus und haben lange gesucht, für unsere vierköpfige Familie am liebsten ein Haus zu finden. Und das haben wir dann tatsächlich nach langer Suche hier im Essener Süden in der wunderschönen Margaretenhöhe. Das grenzt an die Gartenstadt, die berühmt ist durch die Margarete Krupp, die diese Gartenstadt von ihrer Mutter zur Hochzeit 1900 selbiges Mal geschenkt bekommen hat. Also das war mir ein Begriff. Das gehört aber hier nicht zu dem Krupp oder Margarete Krupp Teil, sondern das ist ein privates Reihenhaus. Das durften wir mieten. Das Haus reichte so gerade von den Quadratmeterzahlen, 110 Quadratmeter, für 4 Leute, 2 Lehrer, war ein bisschen eng, aber der Garten gehörte dazu. Und meine Schwiegermutter sagte immer, da hast du doch ein Wohnzimmer dazu gewonnen. Ja, und dann stand ich da mit den 600 Quadratmeter Garten, hatte noch keine Ahnung. Die Vermieterin sagte, sie können machen, was sie wollen. Sie können sich einen Hund anschaffen, den können sie direkt, das grenzt an den Waldrand, in den Wald rauslassen. Ja, Hund wollte ich mir jetzt nicht extra anschaffen. Ja, und dann haben wir mal geschaut. Der Garten hatte alte Gehölze ringsrum, er hat Rhododendren, er hatte 3 Tannen, er hatte ungefähr 7 Obstbäume, 7 Apfelbäume, wovon ich 2 selber gefällt habe, weil die so nah am Strand, Rand standen. Ja, und dann Kinder haben Fußball gespielt. Ich habe da nicht viel gemacht. Ich habe mich dann erstmal schlau gemacht, bin ins Gartencenter, habe mir irgendwas Hübsches geholt, habe mich gewundert, dass das nach 3 Wochen schon wieder kaputt war. Also es funktionierte nichts so richtig. Und dann fing ich so an, mich erstmal für Gartenthemen zu interessieren. Habe die ersten Fahrten nach Holland gemacht, habe mir mein schöner Garten und was es alles so gibt an Allgemeinliteratur zugelegt und habe allmählich so ein Gefühl gekriegt, was Garten sein kann. Vor allen Dingen Staudengarten interessierte mich. Jetzt kommt noch dazu, dass ich eigentlich immer Innenarchitektur studieren wollte. Das heißt, ich habe jetzt ein wunderbares Revier gefunden, wo ich im Grunde einen Garten einrichten kann. Das heißt, ich gestalte, ich versuche Räume zu gestalten. Immer noch überwiegend nach Schönheit. Ja, und dann habe ich nach meiner Pensionierung einmal mich selbstständig gemacht, weil Leute wollten meine Beratung haben, weil sie meinen Garten so schön finden. Dann habe ich bei der offenen Gartenpforte teilgenommen und dann habe ich für Lade Gartenreisen geleitet. Und diese entscheidende Gartenreise war auch während der Corona-Zeit ins Fränkische. Kann ich übrigens sehr empfehlen, wenn ihr da mal hinkommt. Da gibt's eine wunderbare Staudengärtnerei von Till Hofmann und Fine Molz. Die hält auch gerade Vorträge bei der GDS. Campus Botanicus, auch eine interessante Quelle für Vorträge. Der hat beim Hermannshof in Weinheim gelernt, beim Cassian Schmidt. Und das sind für mich im Moment meine großen Vorbilder, was Gartengestaltung angeht. Jedenfalls in einem Garten waren so Auffälligkeiten für Insekten. Es wurden Brombeerstecken in die Erde gesteckt. Aus Dachrinnen wurde ein Kompost gebaut, ein Sandbeet und das Ganze integriert in einen normalen gestalteten Bauerngarten. Und ich habe gesagt, wow, das ist toll. Und dieser Gartenbesitzer bekam, das erfuhr ich über Facebook, die Auszeichnung Natur im Garten. Und dann habe ich gratuliert über Facebook, habe gesagt, toll, und das gibt's ja nur in Bayern. Und dann kam die Reaktion, nein, das gibt's auch in Nordrhein-Westfalen und uns gibt's auch schon seit einiger Zeit. Und dann bin ich eingetreten und habe direkt meinen Beitrag bezahlt. Und dann kamen die zu mir im Garten, Frau Brodersen, wir müssen Ihren Garten zertifizieren. Lange Rede, kurzer Sinn, die waren bei mir. Ich habe mich natürlich vorher mit den Kriterien beschäftigt. Da war nicht viel zu ändern, außer dass ich meinen Kompost jetzt in den Garten tun musste. Weil ansonsten habe ich alles in den Wald geworfen. Ja, dann haben die mich gefragt, ob ich in den Beirat möchte fürs Ruhrgebiet. Habe gesagt, mache ich. Und habe dann einen Zertifizierungskurs abgelegt.
Genau, und das darf ich jetzt eben. Das finde ich jetzt ganz spannend. Da lass uns doch mal einmal gucken, was sind denn eigentlich die Kriterien für einen Natur im Garten, der sich zertifizieren möchte, aber auch, was kann ich eigentlich tun, auch wenn ich mich nicht zertifizieren lassen wollen würde, um meinen Garten naturnah zu gestalten. Wenn ich da einfach mal gucke, welche Naturgartenelemente gibt es denn?
Ganz klar, dass Gift nicht erlaubt ist. Also weder Pflanzenschutzmittel noch chemische Dünger. Und Torf ist auch verboten, weil wir ja die Moore schützen wollen. Das wissen wir ja alles. Ja, was kann man tun, um die Biodiversität zu erhöhen? Vor allen Dingen darauf achten, einheimische Gehölze zu nehmen, Wildgehölze. Mal wilde Ecken einrichten. Ich habe mir nochmal die Kriterien durchgesehen und ich habe festgestellt, alles, was mit Wild zu tun hat, also jetzt leider nicht die Rehe, die pausenlos bei mir im Garten sind, die knabbern mir nämlich alles ab im Moment auch wieder. Wildblumenwiese, Wildgehölze, Wildwuchs zulassen. Warum? Dort legen die Schmetterlinge ihre Eier ab. Dort legen die Insekten ihre Eier ab. Die Vögel holen sich da im Winter ihr Futter. Ich wollte es selber nicht glauben. Ich habe auf dem Balkon einfach zusätzlich noch ein paar Basilikum-Töpfe gehabt und habe die über Winter gelassen, habe immer gedacht, naja, es sieht so ein bisschen spürlich aus, mach's mal weg. Ich saß auf meinem Sofa indoor und sah eine Meise da an der abgeblühten Blüte die Samen rauspicken. Leute, lasst es so lange stehen, wie es nur geht. Es wird gebraucht, unter dem Laub sitzen die Eier im Winter statt kein Rindenbulch, da ist Gift drin, alles unter die Gehölze, macht, wo ihr eine Ecke mit Schnitt gut, eine Totholzecke, es muss jetzt keine klassische Benjeshecke sein, einfach Holz übereinanderlegen, jeder hat irgendwo eine Ecke, die man sowieso nicht bearbeitet, da kann sowas wunderbar hin. Und man wird sich wundern, wie schnell man auch dann Frösche da hat, wie schnell man verschiedene Käfer hat. Alles ist nötig, um ja die Biodiversität zu erhöhen. Vielleicht erzähle ich mal mein Lieblingsbeispiel. Die meisten Leute sagen ja, ich mag keine Insekten, ich will das gar nicht. Und dann denkt man, es gibt ein Insekt, was alle mögen. Welches ist das? Das sind die Schmetterlinge. Also habe ich gedacht, das stand auch dann hier in der Zeitung, ich mache einen Schmetterlingsgarten. So einfach geht das ja auch nicht. Da gibt es Bücher, da steht drin, welcher Schmetterling geht an welche Pflanze. Jetzt muss man ja bedenken, dass außer dem Schmetterlingsflieder, der übrigens sehr umstritten ist, weil er invasiv ist, er gilt als nicht einheimisch, lieber was anderes nehmen. Wo legen die ihre Eier ab? Was fressen Raupen? Und man wird es nicht glauben, am besten ist die Brennnessel. Jeder hat irgendwo eine Ecke mit Brennnessel. Stehen lassen, da gehen 4 Falter dran, die ihre Eier dort ablegen, ist Raupenfutter. Dann habe ich versucht, ich habe gedacht, jetzt, ich will den Schwalbenschwanz haben. Was braucht man? Der nimmt die Raupe, nimmt Fenchel, Dill, alles, was so ein bisschen größere Blüten hat. Ja, oder wenn man mal sagt, Distelfink, es steckt im Namen drin. Was will der Distelfink? Disteln. Der Distelfalter auch. Einfach eine Staude reinsetzen, zack, ist der Distelfink da. Man glaubt es nicht. Es geht wirklich einfach. Sachen stehen lassen, bewusst vielleicht Wildstauden holen, auch in bestimmten Gärtnereien nur kaufen, nicht in Bauhaus kaufen, das ist alles Giftzeug, sondern in speziellen Staudengärtnereien. Ich habe bei Geismeier meine erste Schmetterlingszusammenstellung geholt. Man kann themenspezifisch auch nach eigenem Farbgeschmack. Man hat so viele Möglichkeiten, im eigenen Garten was zu machen. Ich bin jetzt gerade dabei, vor allen Dingen Gehölze reinzusetzen.
Genau, also da gibt's wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Was mir wichtig ist, an dieser Stelle auch nochmal zusätzlich zu sagen, dass wir auch immer ein Auge darauf haben, was habe ich für Voraussetzungen? Also habe ich einen Sandboden oder habe ich einen Lehmboden? Habe ich Schatten oder habe ich Sonne? Es gibt halt Pflanzen, die haben da unterschiedliche Bedürfnisse. Aber eine gute Staudengärtnerei kann da sehr gut beraten und hat auch Material oder Infomaterial dazu, dass man das machen kann. Und es gibt so viele ganz, ganz einfache Dinge. Ich finde es immer ganz wichtig, dass schon ganz früh im Jahr einfach für die Bienen, die sobald die ersten Sonnenstrahlen da sind, beobachte ich bei mir im Garten auch die ersten Bienen. Und die lieben es, wenn dann schon mal ein Schneeglöckchen blüht oder ein Elfenkrokus da ist. Die sitzen im Efeu. Und vor allen Dingen jetzt, wir haben eine große Trauerweide im Garten, diese ganze Trauerweide summt, wenn sie blüht, weil die Bienen da drin sitzen. Also das sind so Sachen, also ein bisschen gucken, dass über das ganze Jahr was blüht, aber auch, dass ich die Standortbedingungen so ein bisschen im Blick habe. Nicht jede Pflanze fühlt sich überall wohl. Und man merkt es dann ja auch. Also wenn ich was kaufe, was ich toll finde und es funktioniert nicht, dann hat der Standort halt nicht gepasst und dann muss ich mich nach einer Alternative umgucken. Es ist ein bisschen aufwendig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber wie du das gerade schon gesagt hast, wenn man sich da ein bisschen einliest und berät, dann kommt man auf ganz, ganz viele Dinge. Und ich glaube, die große Vielfalt im Garten macht es auch einfach aus, eine Voraussetzung zu geben für viele unterschiedliche Insekten, Schmetterlinge, Bienen, aber auch Hummeln. Und so weiter. Meine Frage wäre jetzt, kann ich dann einen Naturgarten, brauche ich dann wirklich einen riesengroßen Garten, um diese Ideen umzusetzen? Oder geht das auch in einem kleinen Garten, vielleicht sogar in einem Vorgarten oder auch auf dem Balkon? Wie viel Garten brauche ich denn, um natürlich zu gärtnern?
Also gerade heute beginnt wieder eine Online-Fortbildung von der Brigitte Schettling aus Ost-Berlin. Die heißt Mein Bio-Balkon. Ist 24 Stunden oder 48 Stunden sogar umsonst online. Ich habe die beiden Lehrgänge geholt. Man kann auf dem kleinsten Fleckchen was tun. Man könnte sogar einfach ein kleines Regal mit Kräutern. Jeder braucht Kräuter zum Kochen. Da ein Regal oder vertikal was an die Wand hängen. Vorgarten. Der kleinste Fleck bringt schon etwas. Ich habe auch so eine ähnliche Beobachtung wie du gemacht. Da hat sich ein Löwenzahn in der Fuge des Nachbarn ausgebreitet und war schon eine ausgebildete Pusteblume. Und da war ein Distelfink dran. Ich liebe diesen Vogel einfach, weil der so schön bunt ist. Und das zeigt, die gehen wirklich in Fugen. Leute, kratzt eure Fugen nicht frei. Lasst es ein bisschen wild. Ich krieg inzwischen Magenschmerzen, wenn ich diese glatt rasierten Rasen sehe. Am liebsten noch, weiß ich nicht, gekalkt, gedüngt. Lasst es wachsen. Kräuterrasen ist auch sehr gut zum Anfang. Und am Ende nicht glatt rasieren. Man braucht auch keine Steinabgrenzung. Lasst es ruhig mal ein bisschen ineinander wachsen. Das sieht sogar ganz schön aus. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen, aber das geht ganz schnell.
Genau, und das entspannt ja auch beim Gärtnern, ne? Man muss ja gar nicht alles so super sauber und super ordentlich haben. So ein bisschen entspanntes Gärtnern und einfach mal gucken, was passiert und nicht sofort alles aufräumen, nimmt ja auch den Druck raus. Außer, dass man dann vielleicht seinen Nachbarn erklären muss, was man da tut.
Ja, gut. Aber das ist einfach auch ein Entwicklungsprozess. Mhm. Also ich habe dieses Jahr beziehungsweise letzten Winter verschiedene Futterstellen ausprobiert, so einem Felsenbirne direkt an der Terrasse und habe vor allen Dingen so geöffnete, da kommen eigentlich so Fettfutter rein, da habe ich aber loses Futter rein. Das war oder ist immer noch der Renner. Kernbeißer, Bergfinken, alle Finkenarten. Ich habe 14 verschiedene Waldvögel gezählt. Ich muss jeden Tag nachlegen in 3 Futterstellen. Bin pausenlos im Raiffeisenmarkt, kaufe nach. Es gibt so einen Wildvogel-Mix von Alice, der ist sehr gut. Und zeigt, dass meine Nachbarin komme, schwer bepackt. Nachbarin ist 82, wohnt 2 Häuser weiter, tolles Design. Habe ich gesagt, guck mal hier, ich habe schon wieder Vogelfutter. Sagt sie, ja, ich verstehe das gar nicht. Ich meine, Meisenknödel nehmen die irgendwie nicht an. Die laufen alle zu dir. Ja, ich mache nichts mehr. Ich bin da zu alt zu. Ich mache in meinem Alter nichts. Und das ist der große Fehler. Es hat nichts mit Alter zu tun, Leute. Jeder kann ein Stückchen grün lassen. Jeder kann einen Topf mit ein bisschen krautigem Kräutern, schönen Blühen sich in den Vorgarten stellen, vor die Eingangstür. Das reicht schon. Ich habe einen Film mal gesehen, da ging es auch um Biodiversität. Da haben die mit einer Drohne eine Stadt von oben gefilmt und haben gezeigt, dass jeder kleine Garten innerhalb dieser Stadt beitragen kann, damit das Klima verbessert wird. Jedes Stück Grün führt dazu, dass das Klima verbessert wird. Wir müssen alle was dafür tun. Auch möglichst Regenwasser sammeln. Ne? Also möglichst die Natur nutzen, damit das Gleichgewicht bleibt. Und gerade wegen der Trockenheit diese Präriebeete anlegen, kann man wunderschöne Beete anlegen, die Trockenheit gut aushalten, wo man noch nicht mal gießen muss.
Ja, genau. Und ich staune dann auch immer, was trotzdem wiederkommt, obwohl wir vor 2-3 Jahren einen super trockenen Sommer hatten und der Garten sich gefühlt komplett verabschiedet hatte. Und dann ist am Ende, wenn es regnet, doch alles wieder da. Also die Natur ist da schon sehr stark. Also wir werden die Natur im Garten e.V. verlinken unter diesem Podcast. Da kann dann jeder einfach mal gucken. Und wer möchte, kann einfach dann mal dich im Sommer besuchen in Essen bei der offenen Gartenpforte und sich von dir auch zeigen lassen, wie du deinen Naturgarten gestaltet hast. Was ich jetzt noch ganz kurz ansprechen möchte, es steht tatsächlich ein ganz großes Gartenereignis in den Startlöchern. Im Jahr 27, also in 2 Jahren, findet im Ruhrgebiet an verschiedenen Standorten die internationale Gartenausstellung statt, die IGA 27. Es gibt 3 oder 4 große Bereiche, die eintrittspflichtig sind, in Gelsenkirchen, in Duisburg und ich meine in Dortmund-Lünen, Bergkam in der Ecke noch. Und es gibt aber ganz, ganz viele Aktionen drumherum. Gib uns doch mal einen ganz kurzen Einblick, was es da noch so gibt, und ausführlich unterhalten wir uns dann nochmal dazu, wenn es soweit ist. Aber jeder kann da sich auch beteiligen und einbringen an dem, was drumherum stattfindet.
Ja, vielen Dank schon mal für diese kurze Einführung. Ja, das ist seit 2 Jahren, da habe ich das erste Mal einen Vortrag darüber gehört, über die IGA. Und da ich selber als Gartenpförtner und Vertreterin für Natur im Garten Zuhörerin war, habe ich den Geschäftsführer angesprochen und gesagt, hier Gartenpforte und Natur im Garten. Sagt er, ja, wir haben vor, auch die offenen Gartenpforten einzubinden. Das spannende Thema ist ja, wie wollen wir morgen leben? Und das ist natürlich unser Motto, Natur im Garten. Wir müssen die Natur in den Garten holen, egal ob da jetzt eine Thuja steht oder nicht, man kann was tun. Und dann haben die jetzt wirklich alle Aktionen, alle Gartenpförtler in der Emscher-Region, ehemalige Metropole Ruhr, zusammengetrommelt. Und jeder kann an einem, in diesem Jahr starten wir übrigens schon, am 6. Juli kann man schon die offene Gartenpforte besuchen. Es wird keinen Eintritt kosten, es werden Routen zusammengestellt, es sind Kleingärten, es sind Schulhöfe, es sind Ackerheldenobjekte, auch hier im Grugerpark. Ich nehme hier für die Margarete-Krupp-Stiftung ganze Wohngebiete neben teil. Ich gestalte gerade Gärten und Vorgärten und Außengelände klimaangepasst, zukunftsangepasst, mit tollen Staudenbeeten. Mein Garten steht natürlich auch zur Verfügung. Das gibt es alles unter IGA 27 Projekte beziehungsweise IGA 2027 Mein Garten. Das ist diese Ebene mit diesen kleinen Aktionen. Und da kann man dann unter Projekten jetzt schon gucken, was passiert. Ich biete auch Workshops an, je nachdem, was los ist. Und vor allen Dingen erstmal habe ich im Rahmen LWL Gärten und Parks in Westfalen-Lippe nehme ich teil. Das ist ja eure Region. Kommt zu mir. Ihr habt die große interaktive Karte, die steht schon im Netz. Und ich nehme da im dritten Jahr teil. Das ist diesmal ganz toll. Thema Familie. Ich mache da auch das Thema Schmetterlingsgarten. Kommt vorbei. Es lohnt sich, bis in den Essener Süden zu kommen.
Super, danke nochmal für diese Einladung und das deswegen habe ich es auch angesprochen, weil da jetzt schon was möglich ist und wer sich da jetzt kurzfristig mit diesem Thema einfach schon mal anfangen will, auseinanderzusetzen, kann da einfach auch schon mal sich tolle Praxisbeispiele holen und einfach auch mit Gärtnern und Gärtnerinnen sprechen, die das schon umsetzen, weil das habe ich auch erlebt, wenn man unterwegs ist in anderen Gärten, einfach mal über den Gartenzaun guckt und an der offenen Gartenpforte teilnimmt, da kann man ganz viel sich austauschen und kriegt tolle Tipps und kann viele, viele spannende Ideen dann wieder mit nach Hause nehmen. Liebe Namensschwester Cornelia, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit in diesen Podcast zu kommen und zum Thema Natur im Garten viele, viele Aspekte zu erzählen und reinzubringen. Wie gesagt, wir verlinken nochmal Natur im Garten in der Caption unter diesem Podcast, dass jeder nochmal gucken kann. Und ich markiere dich einfach auf Facebook mit in diesem Text, dann können die Hörer und Hörerinnen auch bei dir einfach nochmal schauen, was es da so gibt und vielleicht auch, wenn da große Fragen sind, Kontakt zu dir aufnehmen.
Gerne, immer wieder gern.
Herzlichen Dank.
Sehr viel Spaß. Ja, ich wünsche allen viel Spaß beim Gärtnern und kommt gerne vorbei und scheut euch nicht, wirklich mal anzurufen oder auf meiner Homepage zu gucken oder wo auch immer.
Das machen wir. Ja. Dankeschön.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.